Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und er fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet da? Von sich selber oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und Vers 37, jetzt, der findet sich nur in manchen Handschriften, deswegen steht er in manchen Bibeln unten als Fußnote drin. Da heißt es: Philippus aber sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen anhalten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Die Apostelgeschichte gibt uns leider keine Zeitangaben, wann genau was passiert ist. Aber wir können davon ausgehen, dass zwischen der Ausgießung des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte Kapitel 2 und unserer heutigen Geschichte einige Monate, vermutlich vielleicht sogar ein, zwei Jahre liegen. In der Zeit ist viel passiert. Es haben viele Menschen zu Jesus gefunden, es wurden Gemeinden gegründet und Strukturen haben sich herausgebildet. Und Philippus war so ein Urgestein der ersten Gemeinde. Er war einer der 7 sogenannten Diakone, die in Apostelgeschichte 6 ausgewählt werden, um sich um die Versorgung der Witwen zu kümmern, damit die eigentlichen Apostel entlastet werden. Und hier sieht man, warum er ausgewählt wurde. Er ist ein Mann, der sich Gott voll zur Verfügung stellt. Bevor unser Text beginnt, befindet sich Philippus in Samaria und missioniert dort. Und das ist bemerkenswert, weil das Letzte, was Jesus sagte, bevor er in den Himmel gefahren ist, war in Apostelgeschichte 1, Vers 8: Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Jerusalem, klar, das war an Pfingsten. Dort ist es passiert, dieses große Wunder, wo sich Menschen bekehren. Judäa folgte darauf hin. Samaria, das war jetzt Schritt 3. Und damit der letzte, bevor es in die ganze Welt hinausgeht. Und das wird jetzt ebenfalls durch Philippus angetrieben. Die Mission in die ganze Welt. Der Text berichtet uns also vom ersten Schritt der weltweiten Mission. Wir dürfen lesen und verfolgen, wie ein Mensch, der nicht zum jüdischen Volk gehört, sich zu Jesus bekehrt. Der Kämmerer war so sehr nicht jüdisch, heidnischer ging es fast gar nicht mehr damals. Er war nicht nur Äthiopier und damit schon optisch kein Israelit, sondern er war auch noch Eunuch. Das heißt, er war zeugungsunfähig gemacht worden und damit in den Augen des Volkes Israel so unrein, wie man nur unrein sein konnte. Er war von allen kultischen Handlungen damit ausgeschlossen. Ja, selbst der Übertritt zum Judentum war unmöglich. Und so jemand, der perfekte Heide sozusagen, wird der erste Nachfolger außerhalb des Judentums des jüdischen Messias. Wir wissen nicht, wie er auf Gott gestoßen ist zum ersten Mal. Aber was wir wissen ist, er war im Tempel in Jerusalem, hat sich dort eine Schriftrolle gekauft, bevor er dann Philippus trifft. Der wiederum konnte sich sicherlich nicht beklagen über Arbeitslosigkeit, über zu wenig zu tun. Denn mit Mission und Gemeindegründung in Samaria kam sicherlich viel Arbeit auf ihn zu. Doch genau in diese Stresssituation, in diese Zeit voller Aufgaben, kommt der Ruf Gottes: Lass alles stehen und liegen und geh in die Wüste. Auf eine einsame Straße. Luther übersetzt: eine Straße, die öde ist. Da ist nichts los, tote Hose. Noch dazu 80 bis 100 Kilometer zu Fuß von Samaria entfernt. Unpassender geht es doch eigentlich nicht, wenn man vor Ort gerade Gemeinden gründet und so viel bewegen kann. Und so erkenne ich als ersten der 5 Schritte, wie Mission auch heute noch gelingen kann: Folge Gottes Auftrag. Philippus geht los. Obwohl nach menschlichem Ermessen es eigentlich viel sinnvoller gewesen wäre, zu bleiben. Er hört auf Gottes Reden. Dieses Reden Gottes, das hier so eindeutig geschildert ist, ist heute meistens nicht mehr so eindeutig in unserem Leben. Wir wünschen uns das oft, aber zumindest erlebe ich es so, wenn ich auf mein Leben schaue, auf meine Berufung, meine Zukunft, dass mir Gott nicht explizit sagt: Geh mal die Straße 80 Kilometer lang und dann wirst du weiterfinden. Oft gehört heute eine große Portion Menschenverstand dazu, zu unterscheiden, was der Plan Gottes für und mit uns ist und was unser eigener Wunsch ist. Wichtig dabei ist, dass wir mit Gott und unseren Glaubensgeschwistern darüber reden und dass wir beweglich bleiben, offen für das, was Gott uns sagen möchte. Wenn wir den Eindruck haben, dass Gott redet, sollten wir bereit sein zu hören, damit es weitergeht und wir anschließend auf Gottes Wort reagieren können. Philippus lässt sich hier auf Gottes Auftrag ein. Obwohl die Koordinaten wenig einladend sind, diese berüchtigte Straße nach Gaza lässt Hitze und Überfälle erwarten. Es ist öde, wer da lang musste, war ausgeliefert. Und wir hatten es heute Morgen als Frage so ein Stück weit: Auch ich fühle mich immer wieder ausgeliefert. Wie ist das mit dem Nicht-Arbeiten-Wollen am Sabbat? Wie ist das mit dem Freundlich-Bleiben, wenn alle anderen doch so gemein sind und einen vielleicht sogar herausfordern? Gerade, na, zeigst du wirklich die Nächstenliebe, von der du redest? Oder wie ist das mit dem Beten vor dem Essen in der Unimensa, wenn 500 Leute um dich rum sind? Wenn man hin und her gerissen ist zwischen dem: Ich will doch niemand anderen stören, und so habe ich es auch schon erlebt von Leuten, die dann hinterher sagen: Wie, betest du gar nicht? Ich dachte, du bist Christ. Wo haben wir das Gefühl, ausgeliefert zu sein? Im Freundeskreis, in der Klasse, bei Kollegen, wir hatten es heute Morgen schon angesprochen. Was Philippus antreibt und dahin gehen lässt, ist, dass er gesehen hat, was Gott alles bewirken kann. Wir hatten es schon kurz angesprochen, gerade in Kapitel 8 am Anfang wird ausführlich von seinem Wirken in einer Stadt Samarias berichtet, und es heißt: Und es war eine große Freude in jener Stadt. Das heißt, durch Philippus verbreitete sich große Freude in der Stadt, dort wo er war. Da verbreitete sich große Sorge und Unruhe angesichts der von ihm vorgestellten Endzeitzeichen und Herausforderungen. Da steht auch nicht, da verbreitete sich Irritation ob seiner Missionsstrategien und Vorträgen. Und da steht auch nicht, und es gab Ärger über seine Missionsaktion, dass er verschiedene Videos und Vorträge zeigte. Nein, es ist nicht so, wie es in der heutigen Zeit leider immer wieder der Fall ist, wenn Christen und Adventisten das Wort weitergeben und damit negativ beim einigen Menschen auffallen. Philippus verbreitet Freude und ist Gott gegenüber gehorsam. Und gehorsam, das ist ein Wort, das für viele so einen negativen Beigeschmack hat. Aber das hat eigentlich damit nichts zu tun. Im Hebräischen sind Hören und Gehorchen ein und dasselbe Wort. Im Griechischen leitet es sich wie im Deutschen auch vom Hören ab. Man kann also auch sagen, Gehorsam ist Hören auf Gott. Und dieses Hören wird dann zu dem, was wir tun. Philippus hört das Reden Gottes und handelt danach. Er folgt dem persönlichen Auftrag Gottes, an diesem Tag hinauszugehen auf die öde Straße. Und er folgt auch dem universalen Auftrag Gottes, Menschen das Evangelium zu verkünden und sie zu seinen Nachfolgern zu machen. Also erstens, folge Gottes Auftrag. Zweitens, dabei hilft, frag gute Fragen. Ich weiß noch genau, wie es den Rest der Klasse aufgeregt hat, wenn ein Mitschüler nach dem Pausenklingeln noch eine Frage an den Lehrer gestellt hat und alle warten mussten, bis sie rausgehen durften. Oder wenn jemand gefragt hat, gibt es denn heute keine Hausaufgaben? Genauso gibt es hunderte andere ungute Fragen, bei denen die Gesprächspartner entweder nur genervt, die Augen verdrehen oder sogar aggressiv werden. Fragen nach Alter, Gewicht, politischer Gesinnung oder Ähnlichem bieten sich dazu besonders gut an. Hast du zugenommen? Bist du wirklich schon so alt? Oh, ich dachte, du wärst jünger. Mit guten Fragen kommt man dagegen im Leben weiter. Und dazu ist es erst einmal wichtig, offene Augen und Ohren zu haben. Wenn du deine Umwelt nicht kennst, dann kannst du auch nicht auf sie reagieren und auch keine guten Fragen stellen. Wir Christen, wir sollten die Sorgen und Nöte, Probleme und Herausforderungen der Menschen in dieser Welt kennen. Was bewegt die Menschen um dich herum? Wo haben sie Fragen? Was sind ihre Sehnsüchte? Hier in der Geschichte erkennen wir, Philippus ist aufmerksam und er stellt dann nur eine kurze Frage. Verstehst du, was du da liest? Und damit sind wir bei einer der bekanntesten Kurzfragen aus der Bibel. Verstehst du, was du da liest? Ein weiteres Beispiel für im wahrsten Sinne des Wortes treffende Fragen aus der Bibel. Adam, wo bist du? Oder Kain, wo ist dein Bruder? Oder wer ist denn mein Nächster? Vielleicht auch, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Es mag banal klingen, aber die Frage, verstehst du, was du liest, unterstellt zuerst einmal, dass es gut ist, einen gelesenen Text überhaupt zu verstehen. Man kann ja auch sagen, ist ja egal. Aber nein, es ist wichtig zu erkennen, es gibt was zu lernen in meinem Leben. Es gibt was zu lernen im Leben und es gibt, und so ist es hier beim Kämmerer, mehr als ein intellektuelles Verstehen von Buchstaben und Wörtern. Es geht um ein Erkennen, vielleicht um ein Wiedererkennen und Begreifen. Was erkennst du von dem wieder, was du da liest? Und damit sind wir auch im Umgang mit diesem Buch. Wir können die Bibel rein auf der Sachebene lesen. Aber geht das, was da drin steht, dir wirklich ins Herz? Trifft es dort auf etwas, was dort vielleicht schon lange ruht und nach Antworten sucht? Die Antwort des Kämmerers zeugt von der Weisheit, die nur derjenige hat, der auch ein Unvermögen zugeben kann. Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Das ist mutig, so offen zu sein und Schwäche zuzugeben. Ich kann mir vorstellen, dass ich in der Situation wahrscheinlich gesagt hätte, danke, passt schon, bekomme ich schon hin. Oder bin gerade dabei, ist schon okay, danke der Nachfrage, fahr ruhig weiter. Doch der Mensch, der, und egal wie gottesfürchtig er auch wäre, niemals zum Judentum hätte beitreten können, der Kämmerer hier, der ist offen für Hilfe und bittet Philippus, auf den Wagen aufzusteigen, hineinzukommen in seine Welt, in sein Leben. Offene Türen, offene Herzen, offene Wege. So geht Mission bis heute. Da, wo Türen verschlossen sind, müssen sie in der Realität mit einem Schlüsseldienst, der ganz schön viel Geld kostet, oder mit Gewalt aufgebrochen werden. Da, wo Herzen und Wege verschlossen sind, da können wir aus uns heraus nichts für Gott erreichen. Und reden wir noch so viel über Jesus oder die Bibel. Aber da, wo Fragen sind, da öffnen sich Möglichkeiten. Da zeigen sie Neugierde am anderen. Nichts, so sagen Paartherapeuten bezüglich menschlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau, wirkt für einen Menschen so attraktiv wie ehrliches Interesse und Neugier am anderen. Und das geht besonders gut durch Fragen. Also lasst uns gute Fragen fragen. Und dann Punkt 3, Gottes Wort teilen und Jesus in den Mittelpunkt setzen. Die Frage, verstehst du, was du liest, passt besonders gut zu jemandem, der auch was über das Thema weiß. Das heißt, unsere Fragen sollten auch ein Fundament dahinter haben. Und das ist in dieser Welt gar nicht mehr so selbstverständlich, wenn wir an Gottes Wort und die Bibel denken. Ich weiß noch, wie im Studium ich in der Bibliothek saß und mit einer Kommilitonin gesprochen hatte. Sie war gerade mit einem Freund am Schreiben, musste, wie ich, ein sogenanntes Lerntagebuch über ein Evangelium schreiben. Und dieser Freund fragte dann plötzlich sie, okay, du musst was über das Lukas-Evangelium machen? Was war das noch? Kannst du mir noch mal bitte eine kurze Zusammenfassung geben, was in diesem Buch da vorkommt? Und dann überlegte er sie, was sie sagen soll. Ja, das ist in der Bibel. Und dann kam die gleiche Frage. Ja, okay, Bibel habe ich schon mal gehört, aber kannst du mir kurz zusammenfassen, was in dem Buch da drin steht? Interessanterweise schildert Lukas uns überhaupt nicht, was Philippus dem Äthiopier alles erzählt. Er hört, was der Kämmerer liest, er erkennt, was für eine Steilvorlage sich da bietet und er fängt ein Gespräch an, ein missionarisches Gespräch. Freundschaften zu pflegen ist super und ich bin ein großer Freund davon, dass wir das um der Menschen willen tun, dass wir Freundschaften haben, nicht nur als Mittel zum Zweck. Meine nicht-christlichen Freunde bleiben meine Freunde, auch wenn sie sich nicht bekehren wollen. Sie sind schließlich meine Freunde und nicht meine Missionsobjekte. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Aber wenn sich eine Chance bietet, dann will ich sie ergreifen. Das heißt nicht, dass ich bei jedem Gespräch auf Jesus kommen muss. Dass ich nicht jeden an den Haaren herbeigezogenen Grund nutzen muss, um über meinen Glauben zu erzählen. Das würde viele Menschen nur noch ablehnender machen. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, dann versuche ich zuzugreifen. Wenn mir jemand eine Frage stellt, dann gebe ich Antwort. Und das können wir von Philippus lernen, wenn es die Gelegenheit gibt, dann lasst uns zugreifen und Jesus groß machen. In Vers 35 heißt es, da griff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Philippus ist in der Lage, die Gelegenheit zu nutzen und über seinen Glauben zu sprechen. Sind wir das auch? Bist du das auch? Kannst du deinem Freund, deinem Nachbarn, deiner Kollegin in wenigen Sekunden erklären, was dein Glauben ausmacht oder was das Evangelium ist? Ich war als Jugendlicher mal in einer Gemeinde, in der genau diese Frage das Predigtthema war. Und ich kann mich bis heute daran erinnern, weil ich diesen Gedanken sehr spannend fand. Vor allem zu sehen, wie viele der Menschen, die zum Teil seit 20, 30, 40, 50 Jahren in der Gemeinde waren, völlig unfähig waren dazu, ihren Glauben ansprechend zu bekennen oder jemandem fröhlich zu sagen, was denn der Kern der Bibel ist. Und so war damals die Hausaufgabe, dass sich jeder ein sogenanntes Mission Statement überlegt, vielleicht drei Sätze, die er jederzeit antworten kann, wenn jemand fragt, warum glaubst du? Und warum glaubst du das, was du glaubst? Überlegt euch mal, und ich möchte euch ermutigen, dass wir uns darüber Gedanken machen, könnte ich das? Wenn mich jetzt irgendwer anspricht und fragt, ja, warum glaubst du eigentlich und was? Dann ist es doch schade, wenn wir stehen und sagen, ja, also wir haben da so einen komischen Namen, Siebenten-Tags-Adventisten, und da bin ich jetzt Mitglied seit 50 Jahren und ja, aber was heißt das eigentlich? Ihr versteht, was ich sagen will. Lasst uns für solche Chancen und Möglichkeiten vorbereitet sein. Eigentlich müsste, so klischeemäßig heißt es immer, müsste man uns um 4 Uhr nachts wecken können und wir müssten das runterrattern können, voller Begeisterung. Was uns Jesus bedeutet, was uns unser Glaube bedeutet. Und so möchte ich uns ermutigen, denkt mal darüber nach. Lasst uns mal darüber nachdenken, was würden wir antworten, ganz konkret gefragt. Würden wir das hinkriegen? Oder würde ich nur rumstottern und mich hinter frommen Floskeln verstecken, die außerhalb und manchmal vielleicht sogar innerhalb der Gemeinde niemand versteht? Von wem spricht Jesaja eigentlich? Philippus beginnt mit dem Jesaja-Wort und lässt dann den Bogen hin zum Evangelium von Jesus. Der eine Gott lässt sich in Jesus Christus als Liebe erkennen und er schenkt uns für unser Leben ein Fundament und ein Ziel. Egal wie reich oder arm, wie jung oder alt, wie kraftvoll oder beschädigt wir im Innern auch sind. Alle Geschichte entscheidet sich in Christus. Der Weg zu ihm ist die Bibel und er wiederum der Schlüssel. Denn Jesus ist das A und O der Bibel. Wenn du nicht überall Jesus herausliest, von Schöpfung bis Offenbarung, dann wird es schwer, die Bibel so wirklich zu verstehen. Dann wird sie vielleicht sogar stumm und sagt dir nichts mehr. Denn Jesus steht im Mittelpunkt. Jesaja, ja, das ganze Wort Gottes spricht von ihm. So erklärt es Philippus. Darüber hinaus glaube ich, das steht jetzt nicht hier, deswegen ist es nur eine Vermutung, dass Philippus auch von seinen persönlichen Erfahrungen mit Gott erzählt hat. Philippus wird dem Kämmerer sicherlich auch sein persönliches Evangelium erzählt haben. Warum er glaubt, was ihn bewegt hat. Seine Erfahrungen mit Jesus. Und die konnte er persönlich noch machen. In diesem Gespräch über Jesus Christus führt Philippus den Kämmerer schließlich zu einer Entscheidung. Und das ist mein Punkt 4. Arbeite auf eine Entscheidung hin. Der Kämmerer zeigt sich beeindruckt von den Erzählungen über Jesus aus dem Mund des Philippus. Er stellt mehr und mehr fest, dass dieser Jesus etwas für ihn sein könnte. Das Ziel seiner Suche. Philippus lädt ein zu einem Glauben, in dem das Ungeheure geschieht und die persönliche Lebensgeschichte mit der Geschichte von Jesus verknüpft wird. Philippus wird wahrscheinlich auch berichtet haben, dass der Einstieg in ein solches Leben die Taufe ist. Wie sonst käme der Kämmerer darauf zu fragen, was hindert es, dass ich getauft werde? Davon war davor gar nicht die Rede. Das heißt, Philippus wird mit ihm darüber gesprochen haben. Wie geht das? Wie beginnt ein Leben mit Jesus? Ja, manche Menschen brauchen ein bewusstes Nachfragen. Bewusste Einladungen und das gar nicht nur auf Glaubensfragen bezogen. Lasst uns auch daran denken und Menschen die Möglichkeit geben, sich zu entscheiden. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Was der Kämmerer nicht wissen kann, und Philippus auch gar nicht zum Gespräch macht, es gibt so einiges, was dagegen spricht. Bisher, wir hatten es am Anfang, wurde noch kein einziger Heide getauft. Ein Eunuch schon gleich gar nicht. Heute würde die Antwort nicht nur hier in der Adventgemeinde, sondern vermutlich auch in allen Kirchen lauten, was hindert? Die Kirchenordnung. Ganz einfach. Erst Bibelstunden, dann Taufe. Oder erst ein Antrag an den Kirchenrat und dann kann das funktionieren. Es gibt so vieles, was es hindern könnte. Und vieles davon hat gute Gründe. Denn die Taufe soll tatsächlich nicht einfach nur aus einer emotionalen Hochsituation heraus geschehen, sondern eine bewusste Entscheidung sein, die ein Fundament hat. Aber Philippus, der von Geist Gottes geführt, längst die ganze Geschichte überblickt, er weiß, hier geschieht der Wille Gottes. Denn dieses Zusammentreffen in dem Wagen hat Gott eingefädelt. Es war kein Zufall. Philippus weiß, wenn Gott die Wege zweier Menschen auf diese Art und Weise zusammenführt, dann kann es nur eine Antwort auf die Frage geben, erst recht, wenn dann noch auf der wüsten und öden Straße plötzlich ein Wasserloch auftaucht. Nein, es spricht nichts dagegen, dass du getauft wirst, sagt er. Und so steigen sie herab zum Wasser. Philippus erfüllt den Wunsch des Kämmerers und er tauft ihn. Ohne Gemeinde, ohne Liturgie. Keine Taufzeugen sind erwähnt, keine Paten, keine speziellen Gewänder, nichts. Aber der Kämmerer weiß endlich, warum er die Reise gemacht hat, um zu Jesus zu gehören, der auch für ihn gestorben ist und mit dem er von jetzt an leben will. Und dann reist er fröhlich weiter. Und das finde ich faszinierend. Er reist fröhlich weiter, auch als Philippus beim Steigen aus dem Wasser, so lesen wir es, plötzlich verschwindet. Stell dir vor, du hast mit jemandem zu tun, der dir gerade den Sinn deines Lebens erklärt hat und plötzlich ist diese Person weg. Da wäre im Normalfall nicht meine erste Reaktion, fröhlich zu sein und zu denken, ach, endlich wieder alleine, sondern wir würden, oder ich würde wahrscheinlich anders denken. Aber hier, er merkt, Gott hat ihn angenommen. Und deswegen scheint ihn das gar nicht weiter zu wundern oder zu irritieren, dass Philippus plötzlich weg ist. Den Kämmerer erfüllt eine tiefe Freude, weil Gott ihn angenommen hat. Was kann ein Mensch sich mehr wünschen? Und so komme ich zum fünften und letzten Punkt. Wiederhole das und das alles, also die Sachen davor, bis Jesus wiederkommt. Heute fahren die Wagen zu schnell. Die Menschen lesen auch nicht mehr laut, wie damals der Kämmerer es getan hat. Und die wenigsten lesen beim Autofahren. Besser so. Aber doch gibt es unter uns nicht wenige Menschen auf der Suche nach Gott. Kennt ihr das Land, das, zumindest so sagt es die kirchliche Tradition, in den ersten Jahrhunderten nach Christus am meisten vom Evangelium durchdrungen war, indem es eine der größten und lebendigsten Gemeinden Jesu gab? Äthiopien, da, wo dieser Mann hingegangen ist. Wie das Evangelium da überhaupt hingekommen ist, weiß niemand. Den einzigen Berührungspunkt, von dem wir wissen, ist das, was wir in diesen paar Versen lesen. Und wer weiß, vielleicht war es wirklich diese eine vom Heiligen Geist organisierte Begegnung mit Philippus, der Beginn einer Bewegung war, die ein ganzes Land, einen ganzen Erdteil nachhaltig verändert hat. Wie großartig wäre es doch, wenn wir durch unsere Begegnung mit Menschen Ähnliches erleben könnten. Wenn wir erleben dürften, wie durch unsere Freundschaften Menschen zum Glauben kommen. Wie Gott durch unsere Beziehungen im Leben anderer Menschen Geschichte schreibt. Ich sehne mich danach und ich hoffe, ihr euch auch. Die Apostel waren damals nicht wortgewandter, nicht gebildeter, nicht besser, reicher, heiliger oder irgendwas anderes als wir. Aber sie waren mutiger. Sie waren überzeugter. Sie waren von der Begegnung mit Jesus für immer begeistert von ihm. Verbunden mit Gott und jeden Moment auf der Suche nach seinem Plan für ihr Leben, für ihr Heute. Sie verstanden es so, die Liebesgeschichte Gottes zu uns Menschen weiterzugeben. Und auch wir sind aufgefordert, weiterzugeben, was Gott mit uns Menschen getan hat. Denn der Auftrag Jesu an die Menschen aus Apostelgeschichte 1 steht nach wie vor. Jerusalem, Judäa, Samaria und die ganze Welt bis an das Ende der Erde. Philippus war nicht hier in Aschaffenburg, auch Paulus und Petrus nicht, aber du und ich, Heidi und Lisette, Herbert und Christa, Ute, wir alle, wir sind hier. Und so will ich uns ermutigen, lasst uns zusammen Gottes Auftrag folgen. Lasst uns gute Fragen fragen. Lasst uns Gottes Wort teilen und Jesus im Mittelpunkt halten. Auf Entscheidungen hinarbeiten und all das, bis Jesus kommt. Wann es ist, wissen wir nicht. Denn Jesus ging es nicht um den Zeitpunkt, sondern um das, was wir bis dahin tun können. Und so wünsche ich uns Gottes Segen für all die Momente, wenn wir das nächste Mal in der Mensa am Tisch sitzen und überlegen, ob wir jetzt laut beten sollten oder nicht. Wenn wir mit Kollegen sprechen oder die Nachbarn uns Fragen fragen, möge Gott uns die richtigen Fragen und die richtigen Antworten schenken, den Mut zu ihm zu stehen und sein Geist zu erkennen, wer auf der Suche nach ihm ist und auf welcher Straße, ob öde und in der Wüste oder voller Blumen und Biergärten links und rechts, er uns gebrauchen möchte. Möge Gott uns dabei segnen. Amen. Wir wollen singen zur Bekräftigung das Lied 473. Ja, da sende deine Jünger hin, und damit meinen wir uns hoffentlich auch selbst. Thank you. Wir beten. Ja, Jesus, du hast Philippus damals ausgesandt, genau wie all die anderen Apostel und Jünger. Und so wie wir es gesungen haben, sendest du uns auch heute noch aus, dass wir Menschen helfen, dass wir ihnen deine Botschaft weitergeben. Und es gibt Menschen, die sind offen dafür. Lass uns diese Menschen erkennen, lass uns die richtigen Fragen fragen und lass uns bewusst sein, was wir in dir schon gefunden haben. Ich möchte dich bitten, dass du all diejenigen von uns, die diesen Weg mit dir schon lange gehen oder überhaupt schon gehen, dass du uns diese Gewissheit gibst, dass wir zu dir stehen können und Menschen das weitergeben können, die Begeisterung für dich. Und all diejenigen von uns, die noch auf der Suche sind, die noch auf dem Weg sind zu dir, möchte ich bitten, dass sie von dir angesprochen werden, dass du ihnen zeigst, dass es dich wirklich gibt, Jesus, und dass sie Menschen finden, wo sie ihre Fragen stellen können, wo sie Antworten bekommen und Menschen, die eine Liebe haben für sie und die sie auf diesem Weg begleiten. Lass uns andere solche Menschen sein und segne du uns auf diesem Weg mit deinem Geist. Das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.